Willst du das Intro machen?
Du musst mir das vorher sagen.
Spass. Also, herzlich willkommen zur 62. Episode. Ich habe vorher kurz Glück gehabt. Im Februar haben wir uns bereits schon mal getroffen mit Anna Penninger. Anna, herzlich willkommen. Wir haben damals, oder ich habe damals schon dich so indirekt gefragt, ob du noch Bock hast auf Teil 2, weil wir haben noch einiges zu besprechen. Und ich freue mich mega, dass wir heute wieder zusammen sind. Heute wieder bei dir, beziehungsweise bei euch. Und wie letztes Mal, mega gutes Catering. Obwohl ich gesagt habe, hey, ich habe wirklich keinen Hunger, ich habe erst gerade etwas gegessen. Aber wie immer, mega gute Gastgeberin. Auf jeden Fall, ich habe genug geschnurrt, es ist schon wieder 40 Sekunden durch. Herzlich willkommen im Podcast, Anna.
Danke, ich bin gerne da. Ich freue mich auf den Teil 2.
Sehr vielversprechend, oder? Wir haben vorher schon ein bisschen geredet.
Ja, wir haben eigentlich immer so einen Querschnitt gemacht, vorhin schon. Von Arbeitsplätzen über Selbstwert, Sehunfälle und ja, also ein bisschen ja, Selbstbestimmungsthemen, Freiheit. Schon gross gewesen und dann noch am Rand sogar gestreift, was genau so, ja, so Themen anbelangt, wie zum Beispiel die Naomi Osaka, die zurückgetreten ist unter dem professionellen Druck, den sie gelitten hat, Tabuisierung von Krankheiten. Ja, bin schon sehr viel geredet.
Also bevor wir jetzt da ganz deep gehen, ich weiss noch, du hast im Februar, wo wir den ersten Teil aufgenommen haben, hast du erzählt, dass Segeln dein neuestes Projekt ist.
Yes,
wir haben vorher auch schon ein bisschen darüber geredet. So wie das tönt hat, ist das mittlerweile schon sehr, sehr professionell, wie du das Ganze betreibst. Erzähl mal ein bisschen.
Also ich würde nicht behaupten, dass es professionell ist, weil es ist nicht professionell.
Finde ich schon. Das ist
ein ganz einfacher Grund. Aber ich liebe es sehr. Ich bin sehr begeistert. Mhm. Im Moment bin ich so zwischen 2 und 4 Mal pro Woche auf dem See. Wahrscheinlich tendenziell Ende 4 Mal. In den Zeiten, wo sich halt einrichten, das heisst Randzeiten, Übungen und am Wochenende sicher einmal. Und das ist auch so unterschiedliches Austesten. Also, das heisst, bei sehr viel Wind, das sind dann irgendwie schon auch mal 30, 40 km/h, das sind dann 20 Knoten, immer so durch 2 Teile, wo man in der Segel hat. Und von einer Person, die noch mitsegelt, bis zu 3 Personen, die mitsegelt. Von, sag jetzt mal, anspruchsvolle 3-Stunden-Sessions bis über kurze 1,5 Stunden, wo man schnell rausgeht. Ja, und auch die Vorbereitung und das Analysieren vom Wetter, das macht wirklich Spass. Und jetzt auch noch Regattenvorbereitung, das heisst Rennen. Fahren, genau.
Was ist das Ding, wo die so gepackt hat oder wo der Ärmel reingezogen hat am Segeln? Weil vielleicht weisst du, dass der letzte Podcast mit dem Carlo Fischer, haben wir zuerst einmal noch über Segeln geredet, er ist auch ein passionierter Segler. Und es ist mega spannend, dass du jetzt auch auf dem Weg bist, auf dem Trip, wie auch immer.
Ja.
Mit dem wolltest du sagen, was ist das, was dich so fasziniert?
Noch kurze Anekdote zu dem Carlo Fischer. Mit dem habe ich im Nachgang nämlich auf Instagram geschrieben und habe Profil angeschaut und entdeckt, dass er sehr viel auf Regatten unterwegs war oder ist und viel segelt neben dem Studium.
Ah, geil. Cool.
Genau. Also wir haben das so ein bisschen austauscht nachher, ja. Ich glaube, jeder hat ja sein Ding, warum er am Segeln interessiert ist. Aber was, glaube ich, allgemein ein faszinierendes Attribut ist, würde ich sagen, ist so die Unabhängigkeit. Das heisst, dass du eigenständig musst einschätzen, wie die Situation aussieht vom Wind, von den Personen, die bei dir dabei sind, wenn du der Skipper bist. Und dass du auch irgendwo ein gewisses Risiko akzeptierst. Das ist manchmal kleiner, manchmal minim und ab und zu auch ein bisschen grösser. Dass du ja, in dem Moment auch ein bisschen die Freiheit hast. Weil wenn du beim Segeln bist, dann kannst du dich nicht auf 5 andere Sachen konzentrieren. Sondern dann musst du wirklich im Moment da sein, musst können reagieren und agieren auf das, was wahrscheinlich eintritt, zum Beispiel eine Windänderung oder eine sehr starke Böe, wo könnte zum Beispiel dein Crewmember über Bord befördern. Genau. Also es ist auch sehr vielseitig. Ich meine, überall, wo es Wasser hat, kannst du segeln. Es gibt ganz viele verschiedene Boote. Und das finde ich, gibt auch sehr viele interessante Menschen, die segeln.
Aber es ist ja nicht nur idyllisch in dem Sinn. Also eben, es kann ja mit Stress verbunden sein. Ja, das ist ja dann zum Teil vielleicht gar nicht so wirklich Entspannung. Ich weiß es nicht. Trotzdem ist es ja etwas, wo du gerne machst. Was hast jetzt du vom Segeln? Du machst es jetzt ja noch nicht so lange. Du hast jetzt gesagt, es ist noch nicht so professionell. Aus meiner Sicht ist es schon relativ professionell, aus der Amateursicht. Was hast du jetzt in dieser kurzen Zeit für dich vom Segelsport mitgenommen?
Ich habe, glaube ich, sehr verschiedene Aspekte mitgenommen. Aber der wichtigste ist mit Sicherheit einmal so die Einschätzung vom Selbst und vom Gegenüber. Also das heisst, die Verantwortung eintaxieren, schaffe ich es unter diesen Bedingungen sicher ab- und anzulegen und schaffe ich es vor allem, wenn meine Crew, das heisst die Leute, die mit mir segeln, noch nicht ganz so routiniert sind im Umgang mit Schoten, das heisst eben mit den Segelstellungen und mit Anlegemanöver. Was macht die Person, wenn ich jetzt könnte gerade nichts machen, wäre irgendwo unfähig zu agieren, könnte ich es dir erklären, wie das funktioniert. So ist Einschätzung gemeint. Selbsteinschätzung auch im Sinn von, wie kommuniziere ich mit diesen Leuten? Du musst relativ schnell teilweise einfach Orders geben. So ansagen, was los ist, wo du fährst, welches Manöver du gehst. Ja. Aber du willst auch einen guten Vibe schaffen. Ein Boot ist wie ein kleines Universum. Wir haben vorhin schon gesagt, im Endeffekt sitzt du da drauf und keiner kann in diesem Moment oben. Es ist noch etwas extremer, natürlich auf dem Meer wie auf dem See. Aber du willst grundsätzlich, dass es funktioniert. Und so ein bisschen dein Beitrag oder auch die Reaktion von anderen auf deine Kommunikation. Würde ich auch noch sagen, Kommunikation ist total wichtig, Selbstschätzung ist total wichtig. Und ja, es ist nicht immer nur entspannend. Aber es ist eine andere Anspannung, wie zum Beispiel eine im Büro oder wie zum Beispiel die vom PhD. Das kann ich mir vorstellen, ist auch für den Kader zum Beispiel ein Grund, warum er das gerne macht.
Und so in Sachen Stress, so Umgang mit Stress, Situationen auch?
Ja, kannst du natürlich nur lernen. Sowieso. Also unmittelbar, wenn dir jetzt einer zum Beispiel über Bord geht, rein theoretisch, so unmittelbar erlebst du es also selten, dass du wirklich musst, genau in dem Moment ist es so kritisch, dass du richtig reagierst. Das heisst, dass du in Panik verfallen sollst, das wird dir niemand, der ein guter Seemann ist, raten. Immer Ruhe bewahren und studieren. Aber du musst so routiniert sein im Umgang mit dir selber, in dir Ruhe. Sonst bringt dich das total aus dem Konzept. Also, eigentlich hat es sehr viel mit Persönlichkeit zu tun, muss ich feststellen. Ja. Weil jemand, der jetzt hysterisch wird, ausflippt, zusammenbricht, nur noch heult, das ist ganz schwierig, wenn du einen Vorfall hast mit einer Person A, die über Bord geht und Person B fällt gerade zusammen. Ich meine, du kannst dich schon kümmern um beide, ja, aber das wird dann eng, wenn du derjenige bist oder diejenige, die das im Griff behalten sollte.
Und so ein bisschen das Thema allgemein, was ich mega spannend würde finden, wenn wir das einmal noch ein bisschen vertieft würden besprechen, ist so ein bisschen Stressmanagement allgemein. Also jetzt nicht nur auf See,
ja.
Sondern auch so ein bisschen im privaten, aber auch im beruflichen Leben. Wie tust du das für dich so ein bisschen handeln?
Also Stress ist erst einmal für mich persönlich, ich glaube, da hat jeder andere Trigger, oder? Aber ich für mich persönlich würde sagen, wenn ich Stress habe, dann ist das schon mal relativ weit gekommen. Mhm. Das heisst, ich habe eine hohe Schmerzschwelle. Das dauert jetzt einmal lang, bis da überhaupt etwas auftaucht, wo ich wirklich, wirklich Stress bin. Zum Beispiel, wenn ich muss das Projekt managen und habe nebenan Abgabe, so wie diese Woche, dann kann es schon mal sein, dass ich nicht so gut schlafe. Oder? Dann kann es auch passieren, dass ich nicht mehr so geduldig bin und ein bisschen angespannt. Und dann weiss ich aber auch, jetzt musst du besonders aufpassen auf dich. Ja. Weil wenn du dann noch etwas drauflegst und meinst, du musst noch etwas durchdrücken und es geht noch und du musst weiter, quasi, dass es nach hinten losgeht. Ich meine, ich für mich habe das schon mal probiert. Das geht manchmal gut, manchmal ist es aber auch nicht gut. Denn nicht gut heisst, dann bist du auf einmal gelähmt oder dann merkst du, es reicht die Energie für gar nicht mehr. Du bist nicht mehr handlungsfähig, der Druck ist zu hoch. Und dann hast du nur noch... Dann bist du wie blockiert. Das versuche ich eben nicht mehr so zu machen. Also nicht, das mache ich nicht mehr so. Das mache ich einfach nicht mehr. Mhm. When you have to be fast, go slow. Das heisst, die Sachen, die ich mache, konzentriert mache, einmal mache, Fokuszeit nehmen, Auszeit nehmen. Mhm. Und ja, auch voll aufpassen, mit wem ich mich umgib. Das habe ich gemerkt, hat einen riesen Einfluss.
Du kannst gerade weitermachen. Mega guter Punkt. Mega
ja. Guter Punkt. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du jetzt eine Person triffst, wo...
Ja, also für mich ist also eben absolut bei dir natürlich. Ich finde, das ist auch mega wichtig, für was für Leute um einen herum sind, mit was für Leuten man sich umgibt. Weil das kann einem eben Energie geben natürlich, aber es kann einem auch extrem Energie absaugen in dem Sinn. Und für mich ist das auch etwas, was ultra wichtig ist, dass man einfach wirklich Leute um sich herum hat, die auch ja, so eine Positivität versprühen. Und wie du vorher gesagt hast, Good Vibes leben und das versprüht. Und von dem her gesehen, das ist auch etwas, wo ich für mich jetzt ein aus der Vergangenheit gelernt habe, dass, ja, dass man sich auch so ein bisschen sein Umfeld darf, in Anführungszeichen, aussuchen, was ich vielleicht früher nie so gemacht habe, wie ich es jetzt mache, und einfach die guten Leute um sich schart und mit sich von diesen Leuten lassen, umgehen.
Ja, da bin ich absolut dabei. Also eben, positive Energie ist einmal das eine. Teilweise musst du sogar sagen, wenn du in einem gewissen Moment nicht kannst auswählen oder du bist nicht in der Lage, zum Beispiel du bist im Ausland, sind Leute um dich herum, wo du zwangsläufig irgendwie siehst, aber wo du zum Beispiel deine Freizeit nicht mehr würdest mit denen verbringen. Habe ich auch schon gehabt, Situationen, oder, wo ich gemerkt habe, im beruflichen Umfeld, ich bin den Tag durch mit diesen Leuten befasst. Das ist einfach so, aber wenn ich wirklich Stress bin, dann bin ich lieber mit mir allein und suche mir teilweise ein Telefonat mit einer Kollegin aus, die ich gut finde, wo man aber dann auch ehrlich muss sein, weil wenn man dann noch Maske muss aufsetzen, boah, das finde ich hart. Also ich habe dann gemerkt, jetzt auch zum Beispiel in den letzten eineinhalb Jahren, das ist der beste Test, oder? Du rufst jemandem an und sagst, du, es ist gerade einfach, wenn jemand fragt, wie geht es dir? Mhm. Und du sagst, hey, es ist gerade einfach ein bisschen tough. Mhm. Und dann gibt es Leute, die das nicht hören wollen. Ich hoffe für niemanden, dass das der Fall ist. Meine Kollegen fragen dann nach und sagen, hey, was ist los? Kann ich dir helfen? Oder erzähl mal, ob du denn das machst oder nicht, das andere. Aber so die Geschichte mal rauslassen und deren noch einen Twist geben, wo jemand sagt, hey, aber jetzt denkst du mal darüber nach, du hast noch andere Möglichkeiten, das zwischenmenschlichen Konflikt zu lösen oder du hast gerade mega viel erreicht. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein paar Konflikte aufgelöst, indem ich ganz viel geändert habe, meine Routine geändert habe, wieder mehr Sachen aufschreibe, einen Coach habe und wieder mehr Gang rennen und auch einen Jobwechsel vorhabe. Das sind alles Reflexionen, wo du echt eine gute wie Crew brauchst, eigentlich, die mit dir mitgeht, egal wie stark der Wind ist. Ja. Und ich habe Gott sei Dank sehr, sehr gute Freunde. Teilweise hole ich mir sogar Inspiration eben von Podcasts, wo ich das Gefühl habe, hey, coole Person, kann ich vielleicht nicht treffen, aber die Energie kann ich gleich mitnehmen. Oh. Ja, genau. Und eben, was du noch gesagt hast, was wir noch gesagt haben, ist eigentlich, ich habe so die Attitüde so Friends are Family. Und man sagt ja immer so den Spruch, Familie ist aber Familie und Freunde kann man sich irgendwie aussuchen. Ich für mich selber, ich lebe das schon seit über 10 Jahre wahrscheinlich. Ziemlich extrem. Ich habe also Freunde, die extrem viel über mich wissen. Und ja, das schätze ich auch sehr.
Mhm. Ja, ich glaube, Familie bringt zum Teil ein bisschen gewisse Verpflichtungen oder auf jeden Fall gefühlte Verpflichtungen, wo man einfach das Gefühl hat, eben, man muss, obwohl man vielleicht jetzt gar nicht unbedingt mag oder die Energie dafür aufbringen kann. Und es ist mega, auch ein delikates Thema natürlich, aber ultra spannend. Ja.
Ja, das kommt zurück zu dem Stressmanagement, oder? Wahrscheinlich habe ich auch so irgendwann auf den Herdweg müssen lernen, dass ich mir meine Zeit und Herausforderungen will selber aussuchen. Das sagt ganz viel darüber aus, mit welcher Art von Stress du dich willst, auseinandersetzen willst und mit welcher halt nicht mehr. Und wenn du keine Ahnung, einen Job hast, wo du das Gefühl hast, du weißt eigentlich gar nicht mehr so genau, warum du da in den Laden reingehst oder es macht dir viel mehr Mühe, als es dir Freude bringt, dann hast du immer noch die Wahl, dir zu sagen, und jetzt schaue ich für die Alternative. Du musst ja nicht alles anrühren, aber kannst ja, ich sage immer auch jüngere Kollegen, so die Tatsache, hey, schreib einfach mal eine Bewerbung. Hau die raus. Das heisst nicht, dass du es machen musst, aber hol dir die Evaluation von einem Arbeitsmarkt zwischendurch. Auch wenn du eine Stelle hast, die unbefristet ist. Auch wenn es dir einigermaßen gefällt. Aber wenn du ab und zu daran denkst, was wäre, wenn? Und in dem Moment das Gefühl hast, du kannst dich nicht bewegen, weil du in dem Konstrukt dich wohlfühlst. Hol dir die andere Perspektive ein. Das ist nicht verboten.
Ganz im Gegenteil. Es kann ja auch so eine Steißrolle bringen oder so, wo nicht unmittelbar in dieses Ergebnis rauskommen muss, aber irgendwie rein von der Psyche her. Dass man irgendwie weiss, es läuft etwas, es geht irgendetwas.
Ja, genau,
aus der Passivität. Ich bin spirituell veranlagt, ja. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, es geht in die Richtung.
Es macht so einen Unterschied, wenn du einmal von dem «Ich finde es nicht gut» oder «Ich finde es gerade nicht gut» zu «Ich mache es anders» kommst. Das haben wir letztes Mal auch nicht angesprochen, aber ich versuche ganz oft anzuschauen und zu sagen, okay, wenn mir das jetzt gefällt, dass ich, was ist der Plan, wenn ich wirklich Wert darauf lege, was will ich lernen daraus? Und wie komme ich dort hin? Und dann machen sie so einen Plan. Und das ist für mich so befreiend, weil statt schwarz-weiß zu sagen, oh, ich bin das nicht, ich kann das noch nicht und oh, so schade, bin ich nicht an dem Platz, beförderst du dich in eine Lage, wo du selber die Person kannst werden. Das gibt so einen, insbesondere, der ist nicht so spirituell, aber hat auch damit zu tun, das ist so ein Neurolog aus den USA, Joe Dispenza. Hast du dem schon mal gehört? Ja?
Du hast mir, glaube ich, sogar nach dem letzten Podcast ein Video von dem geschickt.
Das kann gut sein, ja, gell? Weil ich so beeindruckt war von dem. Eine Kollegin von mir ist Ärztin und ihr Vater ist auch ein Neurolog und ist total begeistert von ihm. Seine Hypothese ist, durch deine Gedanken, also durch deine Emotionen eigentlich, verbindet sich unterschiedliche Synapsen, also deine Kommunikation über die Nervenbahnen im Gehirn wird gesteuert eigentlich über die Rezeptoren und die Botenstoffe. Und je nachdem, was du fühlst, passiert das. Und wenn du halt gewisse Routinen hast, zum Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, Stefan, hättest du gern ein Stück Kuchen und du verbindest das mit deinem Grossi und das ist etwas Positives, dann sagst du gern ja und dir geht es gut und das ist mega ein Heimatgefühl oder so. Oder wenn ich aufs Boot gehe, also dann ist das in der Regel auch etwas Positives. Hätte ich jetzt ein sehr negatives Erlebnis gehabt, dann würde mich das zum Beispiel triggern und ich würde mich mega schlecht fühlen. Und seine Hypothese ist so ein bisschen, dass wir uns auf die natürlichen Routinen verlassen, was im Endeffekt aber unsere Vergangenheit widerspiegelt. Ereignisse, die sich in der Vergangenheit ereignet haben, sind widergespiegelt in der Verhaltensweise, die wir uns angeeignet haben, um mit dem umzugehen. Oder du kannst das eben ändern. Und er behauptet dann, das ist ein bisschen umstritten medizinisch, dass du durch andere quasi chemische Verbindungen, das ist sehr vereinfacht gesagt, deine Hirnstruktur und damit dein Verhalten kannst ändern. Und seine ultimative Hypothese ist, dass du dadurch sogar kannst ändern, wie dein genetischer Code so ein bisschen verändert wird, weil du andere Gene aktivierst. Das ist ja ein Strang an Genen und nicht alles ist aktiviert. Das ist wie ein, du kannst sagen, es ist wie ein Buch, wo gewisse Seiten einfach ausblendet sind. Genau. Führt jetzt auch zu weit, wenn wir da zu weit reingehen, aber das finde ich sehr, sehr cool. Und der sagt eben, wenn du jetzt würdest State haben, Welle haben, und du schreibst auf, was du in einer Person suchst, so als deine Anforderungsliste an die Person. Schreibe mal alles ab. Das habe ich mit einer Kollegin gemacht im Fall. Und dann sagen wir so, hey, was finden wir cool und so. Und das ist der erste Step bei ihm. Der zweite Step ist, wenn du fertig bist mit dieser Liste, schau es nochmal durch, strich dann nochmal an, was du mega wichtig findest. Und dann wie zu dieser Person. Also schau genau die Eigenschaften an, die du super findest, mhm, und versuch oder werd genau die Person, die diese Eigenschaften hat. Bemühe dich genau, diese Eigenschaften selber dir zuzutun. Also wenn du jetzt zum Beispiel...
Aber kann es nicht... Sorry, ja.
Ja.
Aber kann es nicht zum Beispiel sein, dass man ja jemanden vielleicht sucht, der einem wie ergänzt?
Natürlich. Aber ich finde das eben genau, das, über das habe ich so lange nachgedacht.
Oh.
Über das habe ich so lange nachgedacht. Ja. Klar, aber dann gibst du ja die Kontrolle über das, wie du es gerne hättest, mhm, total ab.
Mhm.
Und das hat nichts mit Kontrollverlust per se zu tun, sondern mehr mit, wenn das dich würde happy machen,
mhm,
und wenn das zu deinem Glücklichsein so stark beiträgt, dass du diese Person hast, dann sei glücklich. Unbedingt. Und werd die Person, wo deinen Standards entspricht. Du bist ja eh immer du. Aber wenn du zusätzlich noch die Eigenschaften hast, wo du so bewundernswert und so erstrebenswert und so positiv findest, dann tu dir der Gefallen und sieg dein Sparing-Partner in dem Glücklichkeits, weiß nicht, Bemühen oder so. Ich finde das super interessant. Ich habe das selber, gemacht. Ich war nur erstaunt gewesen, wie unterschiedlich so die Ergänzungsdenkweise, weißt du, du suchst ja nicht nach Eigenschaften, die du per se für unmöglich haltest. Aber es bringt dich schon aus deiner Komfortzone raus, zu sagen, Moment, jetzt einmal Requirements-Liste schreiben, das ist schon einfacher, wie sich selber jetzt einmal bei der Nase nehmen und probieren, direkter zu sein, Initiativen zu sein, Sachen zu sagen und auch zu machen. Und ja, auch Leidenschaften nachgehen, die du spannend findest. Du musst dich irgendwann entscheiden. Also wenn du es so cool findest, do it. Mhm. Zumindest forciere ich das gerade bei mir selber. Mhm. Du kannst mit Sicherheit nicht alles auf der Liste werden. Nimm jetzt mal an. Je nachdem, wer sie geschrieben hat. Mhm. Gell?
Cool.
Und wie lang sie ist. Aber die Challenge finde ich schon cool. Eigentlich.
Das ist mega spannend.
Aha. Oder wüsstest du jetzt gerade etwas, wo du sagst, das gängt dich nie?
Also du meinst jetzt von der Anforderung?
Ja.
So spontan glaube ich nicht. Ich kann einfach, was ich nicht gerne, ist wirklich, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis, ist einfach Leute, die keine positive Ausstrahlung haben.
Mhm.
Oder mindestens einfach eine neutrale.
Mhm.
Aber keine negative. Ich hasse das.
Mhm.
Das saugt so viel Energie und das habe ich wirklich überhaupt nicht gern.
Das kann ich verstehen.
Ja. Das ist wirklich, ich sehe das manchmal, wo es auch immer ist, ob es im Geschäft ist oder privat. Also einfach Leute, die... Ich habe mega das Gefühl auch, es hängt auch immer davon ab, was für Ziele die Leute haben oder ob sie überhaupt Ziele haben. Ich habe das Gefühl, Leute, die ein bisschen ziellos sind und so, die regen sich über alles auf, sind eher so ein bisschen negativ, so ein bisschen bequem zum Teil. Und Leute, die irgendwie ein Ziel haben, eine Zieldefinition oder so, die sehen das immer so ein bisschen am Horizont und arbeiten auf das hin. Weißt du? Oder wie siehst du das?
Genau so.
Ja.
100%, kann ich nur bestätigen. Also Leute, die ein Ziel haben, auch wenn es sehr, sehr ambitiös ist und auch wenn du merkst, hey, ich kann dir dem Ziel gar nicht helfen, du findest sie gleich cool, die haben so einen Drive dahinter. Mhm. Und wie sollte ich sagen, die haben so ihre... Die sind in der Regel auch Leute, wenn sie ein ambitiöses Ziel setzen, die sich über den Weg Gedanken machen, welche Person sie auf dem Weg werden, was sie dafür machen müssen. Und ich glaube eben, das sind Leute, die ihren Selbstwert ein bisschen kennen. Und dem folgen, wo sie denken, hey, das ist mir mega viel wert. Und so Leute werden nie jemandem, also nicht nie, aber so Leute werden in der Regel, sage ich einmal, verschiedene, in der Regel, wenn du dich gerne mit ihnen umgibst, nie sagen, hey, mach's nicht. Oder, ach, oh, das klappt ja nie.
Mhm.
Das habe ich auch nicht gern. Ich tue dem nicht weh, wenn ich ein Ziel habe. Und dann kostet das nichts, irgendwie ermutigen oder so. Im Gegenteil, wenn du dir selber nur Energie abzügelst, hat im Fall niemand etwas davon. Also so das Abraten mit Begründung, ja, gern, oder ein Rat geben oder so, oder modifizieren. Aber das Abwinken, weißt du was? Da habe ich so das Gefühl, ich merke mir das, wenn das jemand sagt, und dann denke ich mir, someone can't do it, you says you can't do it, do it twice and take pictures. Mhm. Und auch mit diesen Personen lege ich mich dann nicht mehr an. Oder? Dann weiss ich auch, gut, habe ich verstanden. Servus. Ja. Ja. Da ist, und es ist noch lustig, dass du das jetzt gerade sagst mit dieser positiven Ausstrahlung. Woran merkt man es eigentlich? Und bist du dann konsequent und sagst, ich halte mich dann zurück, oder meidest du die Person dann komplett?
Ja, es kommt immer darauf an, eben im Kontext. Amix geht es ja gar nicht.
Mhm.
Aber so gut wie es geht natürlich schon, ja.
Bei mir ist
ja, ich. Für mich ist halt, wie soll ich sagen, ich habe wirklich ein paar Leute in meinem Umfeld, die wirklich sehr positiv sind.
Mhm.
Also weißt du, so ein bisschen fast schon überheblich positiv. Oder der Delfin, wo wir vorher so ein bisschen die Richtung, die wir vorher besprochen haben. Aber ich finde das mega erfrischend. Ich weiß es auch nicht. Weil, wenn ich mit so Leuten rede, wenn es irgendwie so ein bisschen fast ein utopisches Ziel oder so ist und ich das erzähle, die sind so Feuer und Flamme, weißt du? Und das gibt dir gerade wieder so einen extra Push. Ich finde das mega geil. Und ich finde auch, Leute, die eher so positiv polt sind, das sind auch Leute, von denen kannst du immer etwas lernen. Die sind auch inspirierend und so. Und ich finde das mega cool. Weil wenn dich wirklich nur mit Leuten umgehst, die jetzt halt nicht so einen mega Drive haben oder eher so ein bisschen negativ eingestellt sind und so, kommst du gar nicht weiter.
Genau.
Also weißt, auch wenn wir jetzt zusammen reden, also ich nehme ja aus dem Gespräch wieder etwas für mich mit.
So do I. Vielleicht noch als Erklärung zu dem Delfin von vorne. Die, die es interessiert, es gibt ein Video von einem, der heißt, glaube ich, Tobias Beck, und der erklärt 4 Menschentypen, und zwar Delfin, Wal, Eule und Hai. Und das ist äußerst amüsant. Kann ich nur empfehlen. Mit diesen 4 Persönlichkeitstypen würde ich sagen, kann man gut klassifizieren, weil es sich im Umfeld befindet. Und es ist wirklich sehr unterhaltsam und gleichzeitig auch lehrreich, finde ich. Wie so Motivation von Leuten ist und wie man dann unterschiedlich mit denen kann umgehen oder die motivieren. Aber ja, das mit dem Meiden von diesen Leuten, ist eigentlich interessant. Ich habe es eine Zeit lang gemerkt, ich habe mal das Atelier angeschaut in Zürich und habe dann mit dem Künstler geredet, weil ich auch gerne mal und habe für ein Zeit mal einen Raum gesucht, wo man das machen kann. Auch mit grösserformatigen Leinwand. Und habe dann gemerkt, ich habe mich eine Stunde mit dem unterhalten, bin raus und bin fix und fertig gewesen. Weil der Mensch so energetisch wie leer war, oder? Und hat in der Zeit mich wirklich abgezogen. Und ich brauchte dann dermaßen lang, bis ich mich wieder so selber erholt habe und wieder auf meinem Energielevel bin. Mir geht die Energie schon nicht aus, gell? Also das wird bei mir wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich habe dann beschlossen, wenn ich es merke, dann muss ich auch mal abbrechen, weil das ist sagenhaft. Ich habe es einmal mit einem schwarzen Loch verglichen, wo einfach alles komprimiert wird und verschwindet. Und das finde ich irgendwie schade. Also man kann teilweise, wenn jemand einen schlechten Tag hat, gell, das kann man ja nicht vergleichen mit dem. Wenn jemand einen schlechten Tag hat, dann ist es halt einmal so, muss die Person Dampf ablassen. Aber das merkst du dann ganz schnell, die sind wieder aufgestellt und schauen wieder vorne. Ja, aber wenn es ja stimmt, wenn es sollte stimmen, dass man irgendwo sehr stark beeinflusst wird oder jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, das Produkt von diesen 5 Leuten ist, mit denen man am meisten Zeit verbringt, dann finde ich, muss man sich schon ganz genau aufschreiben, mit wem man so Zeit verbringt. Und überlegen, ob das funktioniert. Ja. Weil jetzt stell dir mal vor, so ein Profisportler setzt sich so ein Ziel und dann gibt es einen, der aus dem Team immer sagt, ey, Welt um Segel liegt, Boris, hör auf, nein, Top 5, komm jetzt, das schaffst du mit deinen Sponsoren, ihr weißt, wie viel Geld das braucht. Der fängt dann gar nicht an.
Ja, logisch.
Ja, und wenn du der Sportler bist, dann brauchst du auch eine Crew, die sagt, hey, geh Go for it. Ich glaube an dich. Das ist so stark.
Ja. Das ist ultra wichtig.
Ja.
Darum, also ich kann nur von mir reden, aber ich habe in meiner kurzen beruflichen Laufbahn habe ich immer Leute gehabt, die ich so ein bisschen als Mentor würde bezeichnen. Das sind jetzt mittlerweile etwa 3. Und die haben mich immer ultra gefördert. Also weißt du, nichts geschenkt oder so, überhaupt nicht. Aber einfach mega gefördert immer und mir immer so ein bisschen Perspektiven gegeben und so. Und bis heute, ich vergesse das diesen Leuten nicht, weil das ist mir so geblieben. Und ich hoffe, und ich habe das, glaube ich, zum Teil schon dürfen anwenden auch auf andere Leute, die ich ein bisschen fördern und aber auch fordern, dass mir das so ein bisschen wie ins Blut übergegangen ist, weißt du, oder ins Fleisch übergegangen ist. Und ich finde das etwas mega Schönes, auch jemandem vielleicht können, Türen aufzumachen oder Türen zu öffnen und zu supporten und zu helfen. Und ja, ich habe das früher nie so, also vor dem ganzen Mentoring-Ding, sage ich jetzt mal, habe ich das gar nie so richtig wahrgenommen. Wie wichtig dass das eigentlich wirklich auch ist, oder? Dass man auch seine Fürsprecher hat und Leute hat, die hinter einem stehen. Und eben, wie du vorher gesagt hast, irgendwie einen Coach hast, wo dich motiviert und dir gut zuredet.
Habe ich jetzt auch gehabt in den letzten 5 Monaten, insbesondere mit meiner beruflichen Entscheidung, auch Selbstständigkeit in Erwägung zu ziehen. Das war jetzt ein Prozess gewesen, würde ich sagen, mindestens über 5-6 Monate. Und ich habe tatsächlich Mentoren von damals IBM noch gehabt, die jetzt auch nicht mehr dort sind, mit denen ich viele Gespräche gesucht habe. Und das ist noch ein Mentor gehabt, mit dem ich ellenlange Spaziergänge um den ganzen See herum hatte. Also nicht den ganzen See, aber schon etwa 12 Kilometer. Wo dann wirklich immer Walk-and-Talk-Meetings sind, wo man wirklich auch nachher Sachen aufschreibt und noch einen Coach, mit der ich verschiedene Verhaltensweisen bespricht und schaue, wie kann man sich selber reflektieren und selber Perspektiven aufzeigen. Das ist super. Und also Freunde, Arbeitskollegen, Mentoren, das spielt alles zusammen. Ich habe dann gemerkt, wenn du mal richtig einschläfst und du stehst hinter dir, dann gibt es so viele Leute, die dann sagen, hey, so inspirierend oder finde ich toll, dass du das alles machst. Und das, der grosse Moment, nicht, dass ich auf das abzieht hätte, gell? Aber es war von mir einmal, wo einer gesagt hat, weißt du was, du ziehst das immer durch und das motiviert mich dermaßen. Dann habe ich gedacht, so, genau, das hätte ich selber auch gerne gehabt, früher noch mehr. So eine Person, wo ich sage, hey, finde ich inspirierend. Ich lasse mich auch inspirieren von Leuten. Aber wenn du selber das noch kannst mitgeben, so eine gute Motivation und Optimismus und Selbstbestimmung und ja, manchmal braucht es auch einfach viel Mut. Dass du sagst, ich glaube jetzt einfach diesmal an mich. Was würde ich jetzt behaupten, teilweise Frauen nicht unbedingt nachgesagt wird, dass sie sehr viel an sich glauben. Aber ich finde, das darf man auch neutral sagen. Ich finde, als Person einfach an sich glauben und dass Mentoren auch die Personen sind, an die Personen glauben und nicht an eine Geschlechtsfigur, finde ich da auch super wichtig.
Voll. Was auch ein wichtiger Punkt ist natürlich so ein bisschen Kommunikation, finde ich, mega wichtig. Man kann ja nicht mit jeder Person gleich reden, ob das jetzt Business, privat ist oder auch verschiedene Charaktere. Wie tust du das für dich so ein bisschen handeln?
Also man könnte ein Beispiel nehmen und sagen, erzähle ich meinem Mentor alles, was bei mir privat abgeht? Oder du kannst jetzt sagen, ich habe einen Mentor fürs Berufliche. Dann habe ich einen Professor, der irgendwo auch mein Mentor ist, weil er mein Supervisor ist. Dann habe ich einen Chef beim Arbeiten. Dann habe ich einen Kunden, oder? Mit dem ich arbeite. Und da ich nebenan noch Vorlesungen gebe, habe ich dort auch noch einen Ansprechpartner. So, jetzt habe ich da theoretisch 5 Mentoren/Chefs, die komplett unterschiedliche Versionen von mir sehen. Die mich in einem komplett anderen Umfeld kennengelernt haben, mit anderen, in andere Art, das heisst zum Beispiel virtuell nur oder eben virtuell face-to-face, wo auch mein privates Umfeld kennen, nicht kennen. Ja, ich glaube, man hat relativ schnell raus, welche Ebene, dass man will, eröffnen am Anfang, oder? Das ist in der Regel erstmal die Fokusebene, die man abzielt. Aber mein Mentor hat mich da schon, also der hat eine Ausnahmesituation kreiert. Beim Chef ist es ja klar, oder? Du sagst einmal Grundsachen über dich selber, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel privat, sonst kann sich dem vertiefen, je nachdem, wie gut du dich kennst, beim Kunden auch. Wo man so ein bisschen merkt, auf welcher Ebene will er die Relationship aufbauen und wie tief geht das denn. Aber der Mentor hat mich also wirklich total aus meiner Komfortzone gehauen, das muss ich jetzt gerade noch sagen. Der hat mir am Anfang einfach gefragt, so, jetzt reden wir als allererstes Mal in unserer ersten Sitzung. Wo bist du? Wer bist du? Und in welchem Umfeld bist du gross geworden? Und was ist der Kern von deiner Identität? Das Letzte hat er nicht gesagt, das hat er aber dann gemeint. Jo. Und du hast gerade Augenbrauen aufgezogen für die Zuhörer, weil es eine sehr private Frage war. Mhm. Das war aber sein Stil. Ich hatte in dem Moment das Bauchgefühl, dass ich dem das sagen kann, dass ich dem vertrauen will. Aber das hat durchaus Folgen für mich, wo ich gemerkt habe, hey, jetzt bin ich zwar mutig und erzähle ihm das, aber mir wird teilweise im Moment auch mulmig, weil ich das Gefühl hatte, ich bin sehr exponiert.
Du bist sehr angreifbar, auch durch das.
Absolut. Mhm. Du bist sehr angreifbar. Aber ich habe auch gewusst, oder? Der hat seine Mentorship in einem sehr professionellen Umfeld angeboten und ist ein sehr erfahrener Mentor, oder? Er ist selbstständig, aber ist in der Führungsebene von einem sehr angesehenen Unternehmen gewesen. Und als Person würde ich sagen, für einen Mentor gefiltert worden, auch durch eine Organisation, mit der wir das gemacht haben. Also so ein gewisses Grundverständnis von dem, was er macht, hatte ich schon gehabt. Aber ja, es ist sehr mutig gewesen. Ich muss auch sagen, das ist etwas, was ich für mich persönlich entschieden habe. In einem professionellen Umfeld habe ich dann nochmal andere Kriterien. Oder wenn es andere Leute betrifft, würde ich mit der Info nie so umgehen. Mhm. Für mich selber habe ich jetzt einfach beschlossen, all or nothing. Es hat sich auch ausgezahlt, weil er hat mich jetzt über ein Jahr begleitet und es hat sich sehr, es hat sehr tiefe Gespräche gehabt. Das machen übrigens ganz viele Business Leaders, dass sie so jemanden haben, wo sie challenged und wo sie auch aus dem Steck lockt. Und ja, es redet niemand so richtig darüber, was die Person macht, aber jeder sagt, hey, es ist Gold wert.
Mhm. Ja, voll.
Mhm.
Voll. So ein bisschen das Thema, wo wir auch vorher mal so ein bisschen kurz angedünkt haben, also bevor wir hier auf den roten Record-Knopf geklickt haben, oder gedrückt haben, war es so ein bisschen Ehrlichkeit am Arbeitsplatz.
Auch ja.
Genau.
Mhm.
Geht so ein bisschen in die Richtung. Wie ehrlich bist du am Arbeitsplatz, wenn wir das so offen und direkt
fragen? Ich bin sehr ehrlich. Ich bin sehr ehrlich. Bin so. Mhm. Ja. Also zum einen ist das ein Grundwert von mir. Und zum anderen habe ich gemerkt, dass das im Arbeitsumfeld, gell, und ehrlich heisst nicht immer direkt, ehrlich kann sehr diplomatisch sein, aber ehrlich ist in erster Linie mal ehrlich, dass sich das auszahlt in Beziehungen mit anderen Personen, die mir vertrauen. Was du auch vorher gesagt hast, mit den positiven Personen, die Vertrauen schenken und so. Ich glaube, Ehrlichkeit ist für mich ein ganz ein wichtiges Instrument, um Vertrauen zu kreieren. Und wenn mich mein Kunde die Meinung fragt, dann gibt es natürlich ein offizielles Statement, das ich ihm kann machen kann. Und je nachdem, auch wie ich die Person einstufe, fange ich auf dem Weg, sage ich jetzt mal, formell an. Oder er fragt mich schon im informellen Umfeld, dann kürze ich das Formelle vielleicht ein bisschen ab. Aber frage auch noch, ob meine persönliche Meinung hören will. Und je nachdem gebe ich ihm dann eine kurze Management-Summary und verteufe das dann nochmal. Aber ich bin sehr ehrlich. Zumal ich auch noch muss sagen, gell, in einem Umfeld, das von Audit prägt ist, bleibt der, bleibt demjenigen, der nicht ehrlich ist, auch nicht so viel Wahl. Du musst alles Mögliche deklarieren. Ob du jetzt noch zum Beispiel eine Vorlesung zusätzlich machst, das mache ich zum Beispiel. Und das muss ich vorher noch genehmigen lassen. Genau. Aber jetzt auf so einer persönlichen Ebene, auch wenn mich jemand um Feedback fragt, dann gebe ich dieser Person Feedback. Ich gebe glaube ich, aber konstruktives Feedback. Das heisst, positive Sachen sage ich. Und Sachen, wo ich noch Verbesserungsbedarf sehe, sehe ich auch. Lernt man übrigens auch, wenn man so Reviews schreibt für Leute, die man nicht kennt, im PhD. Das heisst, du kommst das Papier über. Das kann gerade schlecht sein oder exzellent. Du bist immer aufgefordert, konstruktive Reviews zu schreiben. Und du musst immer zuerst eine halbe Seite positiv schreiben. Immer. Bevor du die negativen Punkte sagst. Ich habe auch Reviews schon bekommen. Glaub mir, du bist sehr froh um die Vorgabe. Das sind auch gemischte dabei gewesen. Also das habe ich auch gemerkt. Oder die American oder English Journals. Die fangen an und die sind erstmal so, hey, ich sehe es, wo du hin willst. Dein Potenzial, da steht noch etwas dahinter. An dem und dem und dem müssen wir noch arbeiten. Aber grundsätzlich, weißt du, es geht schon in die und die Richtung. Frag dich noch das und das und das und das. Und dann listet sie Fragen auf. A German Review. Good Lord. Oh, das ist hart. Da gibt es schon Leute, die anfangen, im zweiten Satz den ersten Hammer einzubauen, wo du denkst so, gut, ich schreibe jetzt einfach nicht mehr weiter, ich breche ab. Mein Doktorat geht den Bach ab, ich schaffe es nicht. Ich betreibe es natürlich ein bisschen, oder? Aber das liebe ich im Fall. Und Amerikaner generell so. Es ist einfach, ja, so. Das finde ich positiv an der Kommunikation. Aber ja, eben, zu ehrlich, die sagen dir dann auch ehrlich die Meinung, aber du musst schon ein bisschen bohren. Kommt auch auf deine Komfortzone drauf an, gell? Ich bin jetzt jemand, ich will es wissen, auch wenn es weh macht. Weil sonst habe ich wie nichts davon, so bin ich leicht enttäuscht, wenn jemand noch was Positives sagt. Wie machst denn du das?
Ich würde sagen, ich bin auch relativ ehrlich. Aber, es gibt noch ein kleines Aber, und auf das wäre ich nachher zu sprechen gekommen. Es kann ja immer sein, ob das jetzt privat ist oder beruflich, dass es sehr politisch kann sein, dass es so ein richtig, ich sage dem immer so zugespitzt, so ein richtig Schachspiel geht. Und dann geht es ja immer viel um Diplomatie.
Ja.
Und dann kann man vielleicht auch nicht so ehrlich sein, wie man eigentlich das würde wählen vielleicht.
Ah ja, klar.
Genau. Dort sehe ich dann bei mir so ein bisschen das Problem, obwohl ich das eigentlich sehr gerne direkt würde ansprechen oder ehrlich würde wollen sein. Aber weil es halt verschiedene, wie sagst du, Stakeholders gibt, muss man da ja, gewisse Diplomatie walten lassen.
Die ist ja nie verkehrt, oder? Also Diplomatie ist immer gefragt. Ich bin der Meinung, wenn du ehrlich willst sein, dann musst du diplomatisch sein, weil sonst bist du ganz schnell irgendwo vor der Tür, wenn du nur direkt und wirklich. Viele Leute verbinden ja das mit so einem Trampel, wo einfach ungefragt seine Meinung rausposaunt und andere Leute und auf der. Ja, also eigentlich auf der Schlips tritt, sagt man auf Deutsch, gell? Das ist nicht etwas, was ich vertritt. Ganz und gar nicht. Also konstruktiv ist ganz wichtig. Taktisch ist natürlich auch wichtig, oder? Und mit der Taktik kannst du einiges steuern. Du kannst auch eine Zeit lang nichts sagen, nehme ich an. Und denen Informationen, darum bist du immer noch ehrlich, oder? Aber vielleicht willst du einen gewissen Verifikationsgrad erreichen, bevor du deine Informationen preisgibst. Vielleicht willst du gewisse Handlungsoptionen von der anderen Person minimieren. Das heisst, du willst haben, dass die Leute auf deiner Seite sind. Du willst dir selber noch ein bisschen sicherer werden oder äußere Umstände abwarten. Das ist ja alles legitim. Und man muss ja nicht ungefragt allen alles sagen. Das muss man überhaupt nicht. Es ist auch eine Aufgabe der anderen Leute, irgendwo eine Hohlschuld, glaube ich, sich zu interessieren. Und wenn man merkt, dass jemand keine positiven Intentionen hat, über das haben wir ja vorher schon geredet, und dir irgendwo kein gutes Gefühl gibt, wollen wir jetzt mal nicht unterstellen, dass die Person dir etwas schaden will. Aber wenn sie dir nicht besonders gut sind, dann ist das ja. Kannst du gut ehrlich sein. Du erzählst einfach nicht alle Details, weil du das Gefühl hast, die sind da nicht gut aufgehoben. Das ist ja gleich, das ist ja gleich deine Wahl. Muhammad Ali hat übrigens einmal gesagt, glaube ich, er würde finden, die Wahrheit sei der beste Witz. Und irgendwo gibt es auch noch das Saying, so Wahrheit ist die beste Lüge oder irgendwie so. Ja, weiß auch nicht. Also das führt wahrscheinlich zu weit, aber ich glaube, man kann gut ehrlich sein und diplomatisch und gleichzeitig sich selber nicht schaden. Weil das willst du ja zum Schluss nicht. Oder? Du willst ja nicht dir selber schaden. Also, würden da, glaube ich, die wenigsten wählen. Da ist man wahrscheinlich nicht gut beraten. Ja.
Aber wenn du so, ich sage jetzt auch mal, im beruflichen Umfeld bist und du lernst ja dann so ein bisschen deine Ansprechperson oder deine Stakeholders, lernst du ja auch ein bisschen mit der Zeit kennen. Tust du mit denen unbewusst so kommunizieren, wie du das willst? Oder bist du jemand, der sich dann so ein bisschen wie in Anführungszeichen so einen Schlachtplan oder so macht, bevor es zum Beispiel in ein Gespräch geht oder so?
Das kommt auf die Person drauf an. Mhm. Also es gibt Personen, wo ich merke, die Person vertraut mir und die Person wird es, da gibt es zum Beispiel einen Gesprächspartner, ich nehme jetzt mal anonym, das kann etwas Vergangenheit sein, von meinen Kunden, wo ich merke, der haltet etwas auf meine Meinung, dem ist meine Meinung wichtig. Mhm. Der schätzt meine Person, der schätzt meine Meinung und der vertraut mir. Dem würde ich 100% ein paar Fragen stellen, aber wenn ich das Gefühl habe, wir sind auf der Ebene, wo wir waren, eine relativ klare Kommunikation einleiten, wo er weiß, ich will ihm helfen, er kennt meine Intention, er weiß, wir verfolgen die gleichen Ziele. Wenn er mir gesagt hat, hey, ich will, dass das Projekt möglichst gut läuft mit der Datenqualität, dann sage ich ihm, hey, wir haben übrigens noch ein Problem mit der Datenqualität, das weißt du noch nicht, aber bevor ich es alle anderen sage, sage ich es dir. Ich will dir helfen, das zu lösen. Okay? Und ich kann das noch helfen. Wenn du willst, dann machen wir es zusammen. So, das ist mein Ansatz. Wenn ich jemanden habe, der mich hinterfragt, der meinen Wert hinterfragt und sagt, was machen sie eigentlich den ganzen Tag? Und wo genau sind sie da und da gewesen? Oder haben sie das jetzt eigentlich im Griff, da, was sie am Montag da überführen in die Cloud? Wie läuft das? Jetzt haben sie noch geschrieben, sie würden das machen, aber ich habe da nicht das Gefühl, dass sie das im Griff haben. Wenn jemand das macht und mich wirklich challenged und hinterfragt, dann musst du natürlich einen Schlachtplan haben. Dann musst du dich ganz genau überlegen, habe ich alles beieinander, um die Argumentation sachlich auf einer sachlichen Ebene können, gut zu führen. Was ist die wahrscheinlichste Reaktion von der anderen Person? Geht er wieder, schlägt er wieder auf die emotionale Seite? Wie gehe ich denn damit um? Beziehungsweise, was für Fakten gebe ich auch dem anderen an die Hand, um mich jetzt weniger angreifbar zu machen? Weil ich ja nicht will, einen riesigen Konflikt auslösen. Und dann kann ich natürlich mit der sachlichen Argumentation schon mal vorzeigen, hey, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe es gut gemacht. Wenn du dich natürlich für jemanden anders musst verantworten, der dir jemanden einen Vorwurf macht, X und Y hat das und das nicht gemacht, bei mir schon mal 1-3 Minuten spät ins Meeting gekommen von meinem Team, Geschäftsführer aufgestanden, raus, Meeting vorbei, die ganze Geschäftsleitung sitzt im Raum, der Typ, der 3 Minuten spät gekommen ist, ist vollkommen überfordert gewesen, logischerweise. Ich, Projektleitung, denke so, na, merci. Ich nachher, das war die Option, oder? Was mache ich? Bleibe ich hocken? Lass ich es sein? Warte ich, bis die anderen ihn zurückpfeifen? Oder gehe ich hinterher und versuche das zu klären? Sehr emotionaler Mensch gewesen. Ich musste zurückgehen, bin zu dem ins Büro, habe mich reingehockt und habe mir erst einmal 20, gefühlt 30 Minuten, aber wahrscheinlich realistische 10 bis 15 Minuten Monolog angelost, was ihm alles nicht passt. Inklusive sehr emotionale Argumentation, dass der andere 3 Minuten spät ins Meeting gekommen ist, was ihm einfällt, weil er sich da sieht und mega viel zu tun und so. Ist keine gute Idee gewesen, in dem Moment eine sehr lange sachliche Argumentation anzufangen oder in Defensivhaltung zu gehen. Das habe ich einfach nur zugelost. Er hat sich am nächsten Tag dann entschuldigt, aber ich habe wirklich nur zugelost. Bin dort wieder raus, erst mir dann nachher, weil ihn seine Kollegen natürlich angerufen haben. Und haben sich gedacht, die müssen wir jetzt da rausholen. Nein, übertrieben. Aber ich war schon ein bisschen challenged. Und dann sind wir ab und haben die Sitzung gemacht. Und ich bin neutral geblieben. Aber ja, also eben emotional dann reagieren, hat bei mir jetzt noch nicht so gut funktioniert. Nicht hast du eine andere. Ja. Außer ja. empathisch kannst du immer sein. Mhm. Das kannst du immer sein. Aber das fällt mir nicht schwer. Man muss halt aufpassen, wem gegenüber, dass man dann wie reagiert. Mhm. Also jemanden, der dich wirklich angreift, den huren empathisch und sagt, hey, weißt, ich verstehe, wo du herkommst. Weißt, das können wir alles besprechen und so. Das schlägt manchmal in die andere Richtung aus. Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen gemacht hast, aber da habe ich auch schon gemerkt, hey, nein, jetzt wird's bei einer Person, wo das passiert ist, wo immer so eine Technik angewandt hat, habe ich gemerkt, die kommt nicht an. Die Person kommt nicht an. Die andere in den Kopf geschüttelt und hätte sich wirklich Fakten und Beleg und schnell und sachlich und die Sicherheit gewünscht. Und sie hat dann statt der Sicherheit hat sie dann Empathie gebracht, was dann viel zu fluffig war und zu unsicher. Und ja, das war dann ein bisschen schade, weil in dem Moment hat sie so ein bisschen ihre Kredibilität aufs Spiel gesetzt, die Person. Genau.
Also vielleicht früher wäre ich auch so eher so ein bisschen die Richtung noch gewesen. Also jetzt nicht mega ausgeprägt, aber mittlerweile kann ich auch ein bisschen Selbststolz irgendwie so. Also ja. Weißt, ich gehe jetzt auch nicht irgendwie jedem hinterher und sage irgendwie, ja, eben, wie schlimm es erst vielleicht gehabt hätte oder was auch immer. Also weißt, man muss schlussendlich muss man sagen, wir haben es ja sehr gut, wir sind sehr privilegiert, glaube ich, sehr viele da zum Glück. Aber wir haben alle unsere Kämpfe. Mhm. Also weißt, es gibt dann halt Leute, die das vielleicht nicht so mittragen oder sich vielleicht nicht so anmerken. Und es gibt Leute, die spielen das manchmal für sich so ein bisschen aus. Und mit dem habe ich auch ein bisschen mehr. Ja.
Wo das Ausnutzen von etwas, was ihnen nicht gut geht.
Genau,
oder
genau.
Wo sie eine Verletzung haben, oder sei es physisch oder psychisch.
Und mit so Leuten bin ich dann nicht mehr so empathisch. Mhm. Weil ich einfach das Gefühl habe, du... wir reissen uns jetzt alle zusammen. Kannst du im Fall auch ein bisschen zusammenreissen?
Ich versuche es einzustufen und wirklich zu sagen, wie viel verstand ich davon, oder? Also Hilfe anzubieten ist mit Sicherheit immer eine gute Idee. Das muss ja nicht von dir persönlich kommen. Das kann ja von einer... Ich meine, es bricht sich auch nicht etwas bei und du sagst, du warte schnell. Ich gebe es das.
Klar nicht.
Ich habe einen Kurs gemacht.
Aber man kennt ja die Pappenheimer, die immer so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlagen und die kennen wir dann mit der Zeit auch.
Genau, und die Leute, die nicht an einer Lösung interessiert sind, mit denen habe ich auch Mühe.
Genau.
Weil wenn es ein Problem gibt, für ganz viele Probleme auf dieser Welt gibt es auch eine Lösung. Ich sage nicht, dass sie mal morgen implementiert sind und dass das morgen alles muss im Griff haben, aber du musst den Willen haben, das irgendwie zu lösen. Mhm. Ja, doch. Und das kann Kollegen sein, das kann Freundeskreis sein, das Interesse muss um sein. Weil wenn jemand immer in seinem... Ich wollte das Wort nicht benutzen, aber es ist ein bisschen Sumpf, gell? Dann drin wartet und du schaust dazu und denkst, hey... Gell, du weißt schon, dass das auch rausgeht, dass du nicht da musst drinnen bleiben.
Sehr gut, ja, voll. Genau das meine ich.
Und irgendwann fragt man sich dann auch, fühlt sich jetzt die Person dort wohl? Oder hat sie aufgegeben? Das ist auch sehr schmerzhaft, wo man teilweise in Konfliktsituationen reinkommt, auch ethische Fragen, moralische Fragen und sagt, was mache ich jetzt, oder?
Genau.
Und man kann aber, glaube ich, ganz viel machen, ohne dass man sich selber absolut ruiniert. Man darf aber auch sich selber schützen. Man muss sagen, du, ich kann dir nicht mehr helfen, wenn es mir selber nicht mehr gut geht. Das ist auch klar. Aber Empathie und so, klar. Ich meine, ich war auch mal befordert gewesen, oder? Japanische Arbeitskollegin in Tokio. Ich frage sie, ob es ihr nicht gut geht, mega verheult ausgesehen. Gerade sie ins Zimmer rein, macht die Tür zu und bricht mega in Tränen aus. Und alles war verglast gewesen, weißt du wie? Ich habe dann nochmal nachgelesen, dass das total okay ist, wenn man einmal heult. Dort und so. Und ich denke so, das wäre woanders schon ein bisschen schwierig, was ich bisher so geschafft habe. Aber ich hatte dann, weißt du, das war eine jüngere Kollegin und so. Ich hatte dann schon versucht aufzupäppeln und wirklich gesagt, hey, ich höre jetzt der zu und dann das Nasstüchli und dann trinke ich das Kaffee und dann geht es wieder so. Aber klar, jetzt bist du nicht darauf vorbereitet. Ja, das sind dann nur die schönen Sachen, oder? Es geht gerade nicht immer Herd auf Herd. Aber ja, das mit dem sich selber wollen rausbringen, Riesenthema. Riesenthema. Du kannst aber nicht für jemanden anderen Verantwortung übernehmen, oder?
Genau.
Oder was wird denn passieren?
Ich glaube, die Person selber muss ja das wählen. Es ist ja mega schwierig, jemandem irgendetwas aufzuzwingen. Oder
ja, dann ist es eigentlich dein Projekt.
Machen. Genau, dann ist es nachher dein Projekt. Und schlussendlich läuft es trotzdem vielleicht nicht so, wie du das würdest wollen.
Sag nichts.
Genau, und von dem her ist es mega schwierig.
Ja.
Also ich bin voll, also voll bei dir. Natürlich helfen und so, aber das müssen wir gar nicht reden. Das ist klar, Empathie zeigen und so. Aber es gibt dann einfach eben die gewissen, ich sage dann immer Pappenheimer, die dann nicht aus dem Sumpf rauskommen.
Mhm. Du musst dann, oh, das ist so schwierig, wenn du die Person gut kennst, gell? Ah, ja. Dann musst du wie zuschauen, wenn die Karre, bis, also im Deutschen gibt es den Spruch, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und das ist wie, wenn du aber zuschaust, wo die Karre an die Wand fährt. Mhm. Und wo du merkst, das braucht es jetzt, weil sonst, der hat den Schuss nicht gehört, oder?
Mhm. Ja, genau. Aber musst du ja irgendwie trotzdem können abgrenzen. Also eben, es dürfte ja dann trotzdem nicht zu fest mitnehmen. Das ist
und es
Kunst,
nimmt die aber
oder?
Mit.
Genau,
es eben. Nimmt die gleich mit.
Genau.
Ja. Es nimmt die, glaube ich, echt gleich mit. Wenn du, ja, es können gewisse Leute mehr oder weniger gut sich da abgrenzen.
Mhm.
Aber wahrscheinlich auch etwas, wo man mit sich selber muss geduldig sein und sagen, du, geht nicht das Band, dass die Verbindungsschnur einfach abtrennen und nichts mehr mit dieser Person. Also, wenn es ganz schlimm wird, muss man das, glaube ich, auch machen. Gibt es ja auch, gell? Mhm. Immer wieder Erfahrungsberichte von Leuten, die sagen, insbesondere wenn sie dann schwere physische oder psychische Erkrankungen haben, die dann so fest den anderen beeinträchtigen und der Fähigkeit, sein eigenes Leben zu leben, dass sie dann sagen, du.
Geht nicht mehr.
Es geht nicht mehr. Ja.
Krass, hure deep gerade.
Ja!
Aber mega spannend. Ich glaube, Zuschauer. Das ist ein langsam Sport. Zuhörerinnen und Zuhörer.
Where genau. Are you?
Verstehen, glaube ich, mega gut, was wir meinen.
Ich glaube auch.
Ah, ja.
Mhm.
Ist etwas, wo man vielleicht nicht so viel oder nicht so oft darüber redet, aber ein sehr spannendes Thema für dich.
Total.
Ja.
Und es kämpft jeder mit dem. Ich sage das, es kämpft jeder mit dem. Jeder, absolut. Es gibt auch tendenziell Leute, die dann schneller zurückziehen, wie sie... Interessant ist auch das, es gibt dann Leute, die selber einen Struggle haben und die dann rauskommen und sagen, hey, ich habe es für mich gelöst, ich gebe dir jetzt nicht meine Lösung, aber ich erzähle dir, wie ich so die Werkzeuge, wie du das kannst machen. Das finde ich super. Und dann gibt es Leute, die einen Struggle haben oder irgendetwas aus der Vergangenheit ist es oft oder irgendein Problem und wo sich so zumüllet mit Ablenkungen. Mhm. Ablenkungen kann sein, viele neue Freundschaften, nie Konstanz, wenn irgendeine Person etwas herausfindet, kommt eine neue Person, die ja, natürlich auch konsumiert, sei es jetzt legale oder illegale Drogen und sich da in irgendeine andere Ablenkung reinstürzt und sagt, das kann ich nicht wissen. So Problemvermieder, die dann aber auch, wie du gesagt hast, stehen bleiben, oder? Im Endeffekt sind sie vielleicht sogar teilweise mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert, gehen aber komplett anders damit um. Und ja, je nachdem, mit wem du unterwegs bist, glaube ich, also ich bin so eine Person, die auch immer versucht, mit, von jedem etwas zu lernen, mit jedem irgendwie ein interessantes Gespräch anfangen. Da muss man einfach aufpassen, gell? Sonst nimmst du da Muster an, wenn du dich selber fragst. Ist das jetzt das? Ja. Aber ja, es gibt, es ist nicht prädestiniert, mit was man rauskommt aus einer Erfahrung, oder? Aus einer Herausforderung. Mit welcher Erfahrung? Das habe ich gemeint.
Genau. So, bauen wir zum Schluss noch etwas machen, was wir noch nie gemacht haben.
Ui.
Nein, ich habe noch ein paar Stichwörter für mich, wo wir jetzt eigentlich gerne, oder wo ich gerne noch besprochen hätte, aber ich sehe, von der Zeit her wird es wie letztes Mal wieder ein bisschen knapp. Wenn das für dich gut ist, haue ich dir jetzt einfach so einen Kopf
an. Yes.
Und dann
du musst einfach mal, sagen, was ich soll machen.
Ja, du kannst einfach so reagieren, wie du willst.
Jetzt die
ersten Gedanken.
Okay. Ich versuche es.
Experiment. Ist gut.
Okay. Es hat gerade Blitz draussen übrigens, für die, was
ah, wirklich?
Ja. Dem Experiment.
Das ist schon mal das Zeichen.
Moment.
Also, das erste Stichwort, Risiko.
man bereut später die Sachen, die man nicht gemacht hat und nicht die, die man gemacht hat. Ja.
Cool. Zweites Stichwort, Freiheit.
Das Wichtigste überhaupt. Und ich glaube, ein grosser Teil von Freiheit ist, keine Angst zu haben oder Angst zu haben, uns trotzdem zu machen.
Das Dritte, Selbstrespekt.
Grundlage für alles und für den Respekt, den du anderen Personen gibst.
Inwiefern?
Wenn du dich selber nicht respektierst und schlecht mit dir umgehst und dich vernachlässigst. Wenn ich jetzt das mit mir mache, mich verliere, dann wird niemand von mir Respekt bekommen, weil ich kann nicht etwas weitergeben, was ich selber nicht verstand und wo ich auch nicht ausstrahle. Im Umkehrschluss, wenn ich mich selber respektiere, positiv von mir denke und konstruktive Annahmen habe über mich selber, dass ich mich entwickeln kann, dass ich mir das Beste gebe und dass ich es gut meine und dass die Leute es gut mit mir meinen, dann strahle ich das auch aus. Und dann bin ich auch, glaube ich, einfach zu respektieren.
Mega. Mega. Und das Letzte, Selbstakzeptanz.
Ganz schwierig,
weil
für mich das Wort intuitiv sofort etwas mit, ich assoziiere das ja mit etwas, was mich sofort auf die Palme bringt. Nämlich mit einer gewissen Konstanz und mit einer gewissen, also Konstanz bringt mich nicht auf die Palme, aber so wie etwas, was sich nicht entwickelt und wo bleibt.
Stillstand.
Ja, genau, ja. Stillstand. Und ich bin dafür, dass mich selber akzeptiert mit gewissen Stärken und Schwächen. Ich zum Beispiel bin sehr stark im Strukturieren von Sachen und effizient in meinen Projekten. Und zum Beispiel eben privat, wie du weißt, bin dann so, ja, einfach mal gern der Künstler und schaffe es halt nicht immer 100% von meinen Malunterlagen darin so sortiert zu halten, weil es einfach ein kreativer Prozess ist. Es sind jetzt einfache Beispiele. Aber die Selbstakzeptanz, ja, dynamisch behalten. Immer dynamisch behalten.
Mega schönes Schlusswort. Cool. Hey Anna, von Herzen, es ist eigentlich mehr wirklich eine Freude gewesen. Hat mega Spass gemacht. Und auch heute wieder sind wir richtig, ja, deep gegangen, würde ich sagen. Es war ein deeper Talk. Es hat mir mega, mega Spass gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Sehr viel.
Und ja, wie immer zum Schluss, wo kann man dich finden für die Leute, die dich jetzt wieder kontaktieren oder mal ein bisschen schauen, was du so machst. Mhm. Und ja, dann gehören die letzten Worte dir.
Freedom to me is no fear. Nina Simone.
Und wo kann man die finden?
Und wo kann man mich finden? Man findet mich auf Instagram für Kunstprojekt. Da möchtet ihr aber gerne den Stefan anmailen vorher. Und sonst sehr, sehr gerne auf LinkedIn. Anna.Penninger. Und ja, einfach einmal googlen. Es gibt irgendeinen Weg. Alle Wege führen nach Rom, mich zu kontaktieren. Danke, Stefan.